Hören Sie nun Evangelist Wallace Smith.
Ich möchte hier am Anfang eine Schriftstelle vorlesen. Blas die Posaune zu Zion und ruf laut auf meinem heiligen Berg. Alle Bewohner des Landes sollen erzittern, denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Das ist aus Joel Kapitel 2, Vers 1. Wir haben es hier in diesem Gottesdienst tatsächlich in einem unserer Lieder gesungen. Aber ich würde mich gerne auf etwas anderes konzentrieren und die Bühne bereiten. Das Ziel zumindest für mich ist, wann immer es darum geht, über die Bedeutung des Tages zu sprechen, dass wir die Verse durchgehen müssen. Wir müssen etwas über die Posaunen lesen und einfach hören, was sie zu sagen haben. Es ist keine umfangreiche Passage, aber ich halte es für wichtig, diese Dinge noch einmal durchzugehen. Aber ich stelle die Frage gerne, weil ich das Gefühl habe, dass es sich nicht nur um eine akademische Frage handelt, sondern Gedanken enthält, die uns dazu veranlassen sollten, uns selbst Fragen zu stellen, Fragen darüber, was wir denken und glauben und worauf wir bauen. Ein Teil dessen, was ich jetzt hervorheben möchte, ich möchte gleich zu Beginn hervorheben, dass Gott eine neue Welt nicht auf den Grundlagen der alten aufbauen wird. Was er nicht tun wird, ist, unsere heutige Welt einfach mit etwas Besserem zu überziehen. Er wird die Grundlagen und Fundamente dieser Welt völlig zerstören, denn sie sind alle rissig, korrigiert, verdorben und schlecht. Und er wird nicht auf den Fundamenten dieser Welt aufbauen. Er wird völlig neue Fundamente legen und die Zerstörung der Fundamente dieser Welt ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, worauf das Posaunenfest uns konzentrieren will, dass Gott sich nicht damit zufrieden gibt, auf dem Alten aufzubauen und einfach bessere Dinge zu bauen. Er will völlig neu bauen. Wir gehen also noch einmal darauf ein, was heute am Tag des Herrn geschieht, und davor wollen wir einen kurzen Blick auf die Fundamente dieser Welt werfen, um einen Aspekt zu verstehen, warum solch ein verheerender Tag notwendig ist. Der Titel der heutigen Predigt lautet Schluss mit den alten Fundamenten, Schluss mit den alten Fundamenten. Nun, Sie und ich leben in einer Welt. Eine Vorschau könnte mit dem Folgenden beginnen, uns zur Arbeit gehen, nach Hause kommen und Familien gründen. Nun, was ist das Fundament dieser Welt? Was ist wirklich das Fundament dieser Welt? Wir können sehen, was darauf aufgebaut wurde. Wir können uns umschauen und sehen, was darauf aufgebaut wurde. Nun denken Sie vielleicht, dass die Vereinigten Staaten auf andere Dinge aufgebaut sind, als beispielsweise Russland oder beispielsweise China. Ich würde das tatsächlich in Frage stellen. Ich werde das im Laufe der Zeit noch ein wenig mehr in Frage stellen. Aber lassen Sie uns zunächst einmal über die Vereinigten Staaten sprechen und schauen wir uns an, was derzeit auf dem Fundament der Vereinigten Staaten aufgebaut wird. Wir leben in einer weit verbreiteten Geschlechtsverwirrung, in der die Menschen nicht mehr wissen, was Jungen und Mädchen sind. Es gibt diesen ganzen Hubla, dies Durcheinander sozusagen. Ich möchte den Namen des Krankenhauses nicht falsch geben und ich habe ihn auch nicht aufgeschrieben, aber ein bestimmtes Krankenhaus, einige von Ihnen kennen das Krankenhaus, von dem ich spreche, hat einige Werbevideos über die verschiedenen Arten von Geschlechtsoperationen gemacht, die sie durchführen, um angeblich das Geschlecht einer Person neu zuzuordnen und darüber, wie sie Kinder diese Dinge anbieten. Für Kinder, wo sie ihre Körper buchstäblich verstümmeln, um sie körperlich wie das andere Geschlecht aussehen zu lassen und sie loben es, als wäre es etwas Positives. Wenn man das hat, dann sind es eigentlich keine Techniker, sondern die Administratoren und ich nehme an, einige der medizinischen Mitarbeiter sprechen über ihre Operationen, Eingriffe und es läuft angenehme Musik dahinter. Und es gibt einen pastellfarbenen Hintergrund, während sie sich über die Verstümmelung der Kinder unterhalten. Das ist verrückt. das bauen wir heute auf unserem Fundament. Und betrachten Sie die politische Sphäre. Ich bin nicht so alt, ich bin 52. Ich weiß, für einige von euch ist es, naja, wie geht es dir da vorne? Brauchst du Hilfe oder bist du schon zu alt? Brauchen Sie einen Stuhl und andere denken, Mann, Sie sind schon auf dem halben Weg. Andere denken vielleicht, was in einer Welt wissen Sie? Sie sind ein virtuelles Kleinkind. Warum höre ich dir eigentlich zu? Aber wissen Sie, ich habe mehrere Präsidentschaften und verschiedene Kongresswechsel miterlebt, aber zumindest kann ich mich nicht an einer Zeit erinnern, in der ich mir so alle Dinge zu Herzen genommen habe wie jetzt. Wissen Sie, wir hätten kürzlich eine Rede der derzeitigen Präsidenten, in der ich nicht weiß, wer diese Optiken entworfen hat, aber das waren einfach die schlechtesten Optiken überhaupt, wissen Sie. Ich möchte sagen, und ich wette, Sie hatten das nicht mit Absicht gemacht, ich garantiere Ihnen, kein Präsident entscheidet sich absichtlich, von einem Nazi-ähnlichen Hintergrund wie Hitler auszusehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht mit Absicht getan hat, aber verstehen Sie mich nicht falsch. Ich denke, die Marinesoldaten waren mit Absicht dort und haben darüber gesprochen, wissen Sie, unsere Republik, unsere Demokratie durch einige von denen in Gefahr ist, die sich wirklich sehr eng mit Herrn Trump verbündet haben. Und dann ist es schwierig, weil es Leute gibt, die sagen würden, bei dem nächsten Mal die Wahl von ihm, Herr Trump oder Herr Biden, würden sie lieber vorziehen, wenn es dazu kommt, was nicht unbedingt mit den Dingen übereinstimmt, die die Leute am 6. Januar und so weiter unterstützt haben und vertreten haben. Und sie dachten, ja, aber wie alle wissen Sie, wenn ein Präsident aufsteht und seinen Rivalen so förmlich durch den Mist zieht oder den Schlamm zieht, ist es das, was los ist? Und ob, egal, was er meinte, jeder bereit ist, alles auf die schlimmste Art und Weise jemand anders zu beleidigen? Und schauen sich die andere Seite an. Ich meine, wenn man die Tweets von Herrn Trump während seiner gesamten Zeit nicht wirklich aufmerksam geschenkt hat, hat man wirklich etwas Aufregendes verpasst, nicht wahr? Ich meine, es gibt ein Schlammschleudern und Schläge und Tritte und dann gibt es eine Seite, die sagt, oh, das ist einfach schrecklich, einfach schrecklich. Die andere Seite sagt, nein, das ist es, was der Mann tun sollte. Schnapp sie dir. Die Leute zerstören das Land, ja, schnapp sie dir. Sie sollten nicht einmal mehr hier sein, oder was? Aber dann kommt der nächste Mann ins Amt und alles ändert sich. Wir können ja so etwas sagen. Es ist, als würde er sagen, wir seien keine Amerikaner oder Staatsbürger, nur weil wir den anderen Kandidaten wählen wollen. Und die andere Seite sagt, nein, hol sie dir, schnapp sie dir. Sie sind schrecklich für unser Land und sie ruinieren ohne Demokratie. Beide Seiten fügen dem Land erstaunliche Schaden zu, wissen Sie, wenn Sie sich selbst als eine bessere Person betrachten, die wieder etwas aufbaut, dann wissen Sie es. Sie sagen also nun, ich darf nicht wählen, weil die Kirche nicht wählt, aber ich würde für Herrn Biden stimmen oder wählen, wissen Sie, wenn ich die Gelegenheit dazu hätte, würde ich Sie unterstützen. Oder wenn Sie sagen, wir wählen nicht, aber ich würde für Herrn Trump wählen, wenn ich könnte, aber die Kirche sagt, ich sollte das wirklich nicht tun, also tue ich es lieber nicht. Wissen Sie, wenn Sie das sind, lassen Sie es mich ganz klar sagen, du musst diese Dinge in deinem Leben in Ordnung bringen, denn Gott hat dich nicht dazu berufen, einer der Präsidenten zu unterstützen. Er rief sie dazu auf, denjenigen zu unterstützen, über dessen Rückkehr wir heute sprechen, Jesus Christus. Er hat uns berufen, ihn zu unterstützen, und dieser Tag ist im Großen und Ganzen eine Anerkennung dafür, dass es niemanden auf der Welt gibt, der es wert ist. Es gibt niemanden auf der Welt, der dies reparieren kann. Es gibt nur einen. Er ist die einzige Lösung, und wir brauchen ihn, um alles zu tun, um diese Probleme zu beheben. Was ist das Fundament dieser Welt für all die Dinge, die derzeitig aufgebaut wurden? Die Bibel sagt uns tatsächlich, dass Jesus Christus das Fundament dieser Welt beseitigen möchte und will. Wenn wir zu 1. Buch Mose Kapitel 3 gehen, und ich erinnere mich, dass ich in Mr. O'Gwins Gemeinde in Dallas war, und man konnte immer fast ahnen, dass er an einem bestimmten Punkt zu 1. Mose gehen würde, nicht wahr? Alles beginnt genau dort. Wissen Sie, er wird zu 1. Buch Mose gehen oder würde dorthin gehen, um über einige dieser Dinge zu sprechen. Und man glaubt es fast nie, dass er zu 1. Buch Mose gehen würde. Und das tat er auch nicht. Aber manchmal glaubt man nicht, dass er zu 1. Buch Mose gehen würde. Und dann tat er es auch. Denn genau hier wird der Grundstein für unsere gesamte Welt gelegt. Und ich bezweifle, dass ich Ihnen die ganze Geschichte erzählen muss, aber ich hoffe, dass Sie es lesen werden. Es beginnt 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1. Es ist leicht in Ihrer Bibel zu finden und ich würde Ihnen empfehlen, das ganze Buch zu lesen, wenn Sie es nicht getan haben. Aber nach der Sünde von Adam und Eva, ist alles anders. Gott hatte ihnen alles gegeben, Und so haben wir im 1. Buch Mose, Kapitel 3, die Schlange in Vers 1, die Eva dazu verführt, von der Frucht zu essen. Und wir sehen, wie Eva von der Frucht isst und sie dann ihrem Mann gibt. Und es heißt, dass auch ihr Mann davon aß. Wissen Sie, als Jesus Christus in der letzten Nacht auf Erden vor seiner Hinrichtung zu Tode gefoltert werden sollte, stand er unter Druck, was sich die meisten von uns kaum vorstellen können. Es ging nicht nur um sein Leben, es ging wirklich um unser aller Leben. Er trug die Last der Welt und die Sünden buchstäblich und aller Menschen in der Geschichte. Und er wusste, dass er zu Tode gefoltert werden würde. Daraus leiten wir das Wort ab, das so schmerzhaft ist, dass er tatsächlich so viel durchmachen musste, dass, als er betete, seine Blutgefäße und so weiter platzten, bis zu dem Punkt, dass Schweiß wie Blut von ihm tropfte. Und sogar zu wissen, was kommen würde und seinen Vater zu bitten, es wegzunehmen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass ihr Plan funktionieren könnte, ohne dass er so leiden müsste, wenn es einen anderen Weg gäbe. Er wollte das. Er wollte den einfachen Weg, nicht der absolut schwierigste Weg, den es überhaupt gab. Und dennoch sagte er etwas sehr, sehr Wichtiges. Aus Zeitgründen wollen wir hier nicht weitermachen, aber er sagt in Matthäus Kapitel 26, sagte er dieses. Jesus sagte, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, sagte er. Vater, du kennst meinen Willen. Ich möchte nicht leiden. Niemand möchte wirklich leiden. Er wollte nicht leiden. Und doch, wenn es das war, was nötig war, um Gottes Willen zu erfüllen, dann sagte er, nicht mein Wille, sondern dein Wille, ja, dein Wille geschehe. Was wir in 1. Buch Mose Kapitel 3 sehen, ist, dass Adam und Eva sagten, nicht dein Wille, sondern mein Wille geschehe. Gott machte es ihnen klar, ist nicht von diesem Baum, du kannst von all diesen anderen Bäumen essen, die ich dir gegeben habe, aber von diesem einen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist sie nicht. An dem Tag, an dem du es tust, bist du so gut wie tot. An dem Tag, an dem du das tust, ändert sich alles. Es war wirklich einer der einfachsten Befehle, die der Menschheit je gegeben wurde. Essen Sie nicht von einem Baum. Der Teufel sagte, hey, sieht ziemlich gut aus, nicht wahr? Und sie aßen und an anderen Stellen in der Bibel heißt es ganz deutlich, Adam wurde nicht getäuscht, Adam wusste, was er tat. Er entschied sich, nicht dein Wille, Gott, sondern mein Wille geschehe. Also Brüder und Schwestern, das ist das Fundament dieser Welt. Das war der Anfang. Alles, was wir um uns herum sehen, wurde dadurch verdorben, dass es auf genau diesem Fundament erbaut wurde, nicht dein Wille, Gott, sondern unser Wille oder mein Wille geschehe. Auch wenn die Menschen auf der Suche nach Gott im Dunkeln tappen, ist es eine korrupte Suche, weil ihr Geist durch Sünde und Missverständnisse getrübt ist. Und das Endergebnis ist immer etwas vom Baum der Erkenntnis, vom Gut und dem Bösen. Es gibt immer eine Mischung, es gibt immer nur eine Mischung. Es sei denn, sie kommt direkt aus dem Munde Gottes und ist etwas, das er auf einer anderen Grundlage aufgebaut hat. Wissen Sie, ich habe versucht, einige Ismen aufzulisten. Du weißt Ismen, Dinge, die mit Is enden, könnten einige von uns begeistern. Oh, das ist ein guter Ismus. Oh, das gefällt mir. Und einige schlechte. Oh, das ist schlimm. Das ist ein schlechter Ismus. Buh, geh weg, geh weg. Ich habe einige aufgelistet. Ich lasse Sie auf jede dieser Frage reagieren. Wissen Sie, wenn du jetzt anfängst zu jauchzen und zu brüllen, wissen wir, dass es dir wirklich gefällt, also sei vorsichtig. Und hier fangen wir an. Sozialismus. Was? Habe ich was gehört? Ja, nur ein Scherz. Weiter. Kapitalismus, Kommunismus, Statismus. Ich glaube wirklich an den Macht des Staates also. Liberalismus, Konservatismus, Liberalismus, Humanismus. Star Trek Fans da draußen mögen Humanismus. Nun, natürlich gibt es noch mehr, aber ich garantiere Ihnen einschließlich aller, die ich gerade gelesen habe, von denen einige ziemlich amerikanisch sind. Einige davon sind es nicht sehr, aber jeder einzelne Ismus des Menschen spiegelt den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse wider, jeder einzelne. Wissen Sie, es gibt ein Buch, das ich noch nicht gelesen habe, aber ich habe diesen Kerl im Podcast zugehört. Ich bin sehr daran interessiert, das Buch zu lesen. Es ist von einem namens Patrick Deneen und es trägt den Titel, warum der Liberalismus gescheitert ist, und es muss definitiv um Politik gehen und es geht viel mehr um Philosophie und man könnte meinen, es sei einfach immer ein echter Konservativer gewesen. Ein Grund dafür, als ich ihn zum ersten Mal hörte, war eine Podcast-Debatte zwischen ihm und einem anderen Konservativen. Es war wirklich sehr interessant, aber wenn er Liberalismus sagt, meint er nicht einen anderen politischen Liberalen. Er spricht nicht darüber, was man heute vielleicht aus Fox News oder CNN darüber hört, ein Liberaler zu sein. Wissen Sie, er meint Liberalismus, er spricht eigentlich von den sehr grundlegenden Prinzipien, auf denen das Land gegründet wurde, die in der Vergangenheit eher liberalistisch waren. Nicht was, sagen wir, man könnte heute einen Liberalen nennen. Die Menschen gründeten die Vereinigten Staaten nicht als Konservative, die versuchten, das zu reproduzieren, wovor sie in anderen Ländern geflohen waren. Oder der Versuch, die Monarchie in England zu reproduzieren. Sie wollten etwas anderes. Und wenn Sie die Grundgesetze der Unabhängigkeitserklärung ansehen, wissen Sie, dass wir gemäß der Erklärung das Recht haben, das Recht auf Leben, Freiheit und Streben nach Glück. Und das, oh, ich weiß nicht, ich habe eines begonnen. Plötzlich möchte ich sagen, dass ich stolz bin, ein Amerikaner zu sein. Aber schauen sich die Verfassung und die Struktur und so viele Menschen heute an, so viele Menschen. Und ich möchte hier ein Geständnis machen, wenn Ihnen ein kleines Geständnis nichts ausmacht. Ein Teil von mir sympathisiert mit. Ich fühle mich zu Leuten hingezogen, die zur Verfassung zurückkehren wollen und sagen, was läuft jetzt verrückt? Warum läuft alles verrückt? Weil wir die Vision der Gründer aus den Augen verloren haben, würden Sie sagen. Wir müssen dazu zurückkehren, den Buchstaben der Verfassung wirklich zu respektieren, nicht wahr? Sie werden hingehen und wissen Sie, am Altar von Antonia Scalia, dem Richter, anbeten und ich habe nur gescherzt hier. Er war mein Lieblingsrichter, bevor er starb. Er hat sich seitdem nicht mehr viel mit dem Rechtwissen befasst, aber ich mag Antonin Scalia wirklich, weil er sich wirklich auf das Gesetz konzentriert hat. Wissen Sie, er hat versucht, nicht etwas zu erfinden. Aber er selbst, als er Entscheidungen traf, mit denen ich nicht einverstanden war, ich verstand zumindest die Logik, denn er versuchte, beim Gesetz zu bleiben und sagte, wir müssen zu den Grundprinzipien dieses Landes zurückkehren, von Thomas Jefferson, George Washington und Patrick Henry. Drauf müssen wir zurückgehen. Und deshalb fasziniert mich dieses Buch, weil alles, was ich über das, was er geschrieben hat, gehört habe, für mich eigentlich sinnvoll ist. Und was er hervorhebt, sind all diese Dinge, die wir heute genießen. Die Zerstörung der Familie, die ständige Spaltung, Menschen auf der extremen Linken und Rechten appellieren mehr an starke Männer, die die Welt so umgestalten können, wie sie es wollen. Die Neugestaltung dessen, was es für Sex und Geschlecht bedeutet. Die völlige Lächerlichkeit der Religion in öffentlicher Sicht, er sagt, all das sei das unvermeidliche Ergebnis dessen, was die Gründer zu Beginn der Vereinigten Staaten von Amerika eingeführt haben, nämlich ein radikales Bewusstsein für individuelle Rechte. Und dass wir alle ein Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück haben. Wenn ein Mann sein ganzes Leben lang glücklich sein will und wenn er so tut, als wäre er eine Frau, dann sollte er das tun und das Recht dazu haben, solches zu tun, würden sie sagen. Tatsächlich sprach in dieser Debatte ein eingefleischter Konservativer darüber, wie begeistert er von den Rechten von Homosexuellen seien. Er sagte, es sei wunderbar, ja, diesen Menschen sollte erlaubt sein, zu tun und zu lassen, was sie wollen. Das ist es, was es bedeutet, auf diese Dinge zu hören. Und doch, Brüder, diese zerstören unser Land und uns als Volk. Und doch, was sind die Alternativen? Nun, das ist es, was Sie heute sehen. Wir müssen einen starken Mann ins Amt holen, sagen Sie, nicht wahr? Das wäre das, was viele von Ihnen wieder wollen, dass er diese Dinge ändern wird. Er wird das Reden über einige dieser Dinge in Schulen verboten. Er wird es verbieten, an Hochschulen über einige dieser Dinge zu sprechen. Und das wird alles besser machen. Nun wird dadurch alles besser. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen unglaubliche Verteidiger der freien Meinungsäußerung sind. Uneingeschränkte freie Meinungsäußerung, sagen sie alles, was sie sagen wollen. So wird es in diesem Land funktionieren. Aber dann wollen sie bestimmte Dinge, wie beispielsweise die kritische Rassentheorie aus dem Unterricht zu verbannen. Und verstehen Sie mich nicht falsch. Ich unterstütze keines dieser Dinge. Keiner von uns sollte sich für eines dieser Dinge stark machen. Wir sind klar auf Gottes Seite. Radikale, feine Meinungsäußerungen, wollen wir das? Naja, nennen Sie mich engstirnig, aber hier ist, was mir an der freien Meinungsäußerung am Herzen liegt, dass wir die Arbeit Gottes machen können, dass wir das Evangelium predigen können. Das ist es, was mir am Herzen liegt. Das ist das wirklich, denn das ist die Mission, die zählt. Dafür sind wir hier. Die Grundlagen dieser Welt, Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Denn warum gibt es in den Vereinigten Staaten keine Nationalreligion? Nun, weil viele Menschen wegen der Religionsfreiheit hierher kamen, nicht wahr? Ihnen gefiel die Idee nicht, dass man, manche von ihnen, Steuern an eine Kirche zahlen musste. Einige hat es für gut gefallen, sie wollen nur, dass es ihre Kirche sei. Es gibt keine nationale amerikanische Religion und das ist einer der Gründe, warum Sie und ich uns heute in diesem Gebäude treffen können. Davon profitieren wir. Es ist eine wunderbare Freiheit, aber es bedeutet auch, dass die Religion nebenan möglicherweise völlig anders ist. Die Religion in dieser Stadt kann völlig anders sein. Das nächste, was sie wissen, ist, dass sie denken, na ja, die Leute vom Poiete-Drogen in die Religion einzuziehen, wissen sie, und nehmen halluzinogene Drogen, lassen wir das zu oder nicht? Jemand anders sagt, nun hey, wir wollen wirklich Satan anbeten und wissen Sie, wir haben auch unsere eigene 10 Gebote, das ist großartig, aber wir möchten, dass diese ziegenköpfige Monstrosität auch dort ist. Es ist wie nicht deine Religion, ihre Religion, nein. Wir werden keine ziegenköpfige Monstrosität zulassen. Nun, was macht unsere Religion dann sicher? Also verstehst du, das ist alles ein Verlustszenario. Was ist die Lösung hier, Brüder? Heute geht es um die Lösung. Es ist Jesus Christus, der vom Himmel kommt, auf uns trifft und sagt, lass uns dies aufräumen und Gerechtigkeit bringen. Und er kommt herunter und vernichtet das gesamte Fundament. Jeder einzelne Stück und Teil, denn auf diesem Fundament oder Grundlage kann man nicht aufbauen. Wenden wir uns jetzt Psalm 11 zu. Eine einfache Aussage, aber ich hoffe, dass wir sie alle annehmen. Hier im Psalm 11, Vers 3, ist eine rhetorische Frage. Psalm 11, Vers 3. Ja, sie reißen die Grundfesten um. Was kann da der Gerechte ausrichten? Es ist also rhetorisch, weil es keinen Grund gibt, darauf zu antworten. Die Antwort liegt auf der Hand. Es gibt nichts, was du tun kannst. Wenn die Fundamente zerstört sind, kann darauf nicht mehr gebaut werden. Man muss ein gutes Fundament finden, sonst vernichtet man es. Um sicher zu gehen, dass wir uns über die Absicht Christi an diesem Tag im Klaren sind, lasst uns zum Ende der Bibel hingehen. 1. Johannes Kapitel 3. Warum Jesus Christus auf der Welt kam, werden viele von Ihnen sicher viele unterschiedliche Antworten haben, denn das, was er erreichen wollte, hat viele Gründe. Aber wir haben einen der Gründe hier, warum Jesus Christus auf die Erde kam, der uns hier im 1. Kapitel 3, also 1. Johannes Kapitel 3, ausdrücklich erklärt wurde. Jetzt 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jedes einzelne Werk des Teufels absolut entwurzeln. Gegen Ende seines Lebens sagte Jesus Christus seinen Jüngern, dass der Herrscher dieser Welt kommen würde. Der Teufel kommt und er sagt, er hat nichts in mir. Wenn Sie ein Venn-Diagramm erstellt haben, der Teufel und Jesus, es gibt keine Überschneidung dieser Venn-Diagramms. Es muss mindestens einen Punkt da draußen geben, die sich wirklich von Venn-Diagramm identifizieren können und Menschen, die dies verstehen und gesehen haben schon. Und das war ihr strahlender Moment. Also es gibt keine Kreuzung, Vermischung zwischen den beiden. Es gibt nichts, was sie teilen. Und wenn er hier ist, wird er die Werke des Teufels absolut zerstören. Er wird so sein, es wird so sein. Und wir werden es am Tag des Herrn sehen. Wir sehen es im physischen Bereich. Dinge, die so verheerend sind, dass es heißt, dass jede Insel und jedes Berg buchstäblich an ihrem Platz verschoben wird. Wenn Gott sagt, dass er kommt, um die Erde zu erschütteln oder erschüttern, dann meint er es auch so und wird es tun. Denn die Menschheit hat 6000 Jahre damit verbracht, auf einer Zaubertafel zu zeichnen, was ihrer Meinung nach die Zivilisation sein sollte, und Gott wird dies ergreifen und alles wird verschwinden. Er beginnt also mit diesen Dingen, aber dann wird die Arbeit schwieriger, weil sie nach innen gehen muss. Wenn er die Werke des Teufels im Menschen zerstört, dann passiert alles wieder. Es passiert alles wieder, wenn diese Werke im Menschen nicht zerstört sein würden oder geändert sein würden. Ein Grund dafür, warum wir heute als Kirche Gottes sind, Brüder, besteht darin, dass wir zulassen und gemeinsam mit Jesus Christus die Werke des Teufels in uns zerstören, ihm zu helfen, neue Grundlagen in uns zu gründen, denn wenn in unserem Herzen noch Reste alter Grundlagen vorhanden ist, was können die Gerechten dann tun? Was kann Jesus Christus in ihnen aufbauen, wenn es Reste alter Fundamente gibt? Also erklärte Gott Adam und Eva, was das Ergebnis dieser Gründungen sein würde. Gehen wir zurück, 1. Buch Mose Kapitel 3. Ich weiß, dass Sie 1. Buch Mose Kapitel 3 aufgeschrieben haben und wir haben das letzte Mal nicht gelesen. Am Ende habe ich es zusammengefasst. Also 1. Mose Kapitel 3, dort erzählt er Adam und Eva konkret, was aus ihnen werden wird. Und wir lesen dies manchmal bei Beerdigungen oder Gottesdiensten oder weisen darauf hin. Jetzt 1. Mose Kapitel 3, 19. 1. Mose Kapitel 3, 19. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du gekommen bist, denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Es wird für dich Arbeit, Mühe und Kampf sein, sagt er, und das ist in einer Welt, in der es egal ist, ob du lebst oder stirbst. Gott schuf in Eden eine Welt für sie, der es in gewisser Weise darum ging, dass sie leben würden. Es trug für sie Früchte, es gab keine Dornen, es gab nichts, was ihnen schaden könnte. Es war eine Welt, die ihnen beim Leben helfen sollte. Gott sagte dies vorher. Er sagte, nein, es wird jetzt Dornen hervorbringen. Die Welt wird sich nicht mehr um dich kümmern. Du wirst dich darin abmühen und kämpfen müssen, bis du wieder zum Boden zurückkehrst, sagte er. Du bist Erde und sollst zur Erde werden. Das war für sie das Ende des Mein Willen, nicht deiner Denkens, dass sie einfach zu Staub und Asche zurückkehren würden. Aber das gilt auch für die Welt, die auf diesen Ideen basiert. Es wird zu Staub und Asche werden. Wenn wir uns Matthäus Kapitel 24 ansehen, wurde heute mindestens einmal erwähnt und es ist wichtig, es im Hinterkopf zu behalten. Matthäus 24, Vers 21 und 22, wenn man an den kommenden Tag des Herrn denkt, ist es so wichtig, dies im Hinterkopf zu behalten. Also jetzt Matthäus 24, Vers 21 und 22. Erstmal Vers 21. Denn es, sagt Jesus, wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Brüder, wir haben schreckliche Zeiten durchlebt. Einige von uns sind zu jung, um sich an einige dieser schrecklichen Zeiten zu erinnern. Aber wir haben von einigen früheren Zeiten gehört, in denen wir in der Kurzandacht den Zweiten Weltkrieg erwähnten. Manche wollten diese Geräusche oder wollen diese Geräusche nie mehr wieder hören. Aber wir haben in einer Welt gelebt, die den Holocaust begangen hat, in der der Mensch auf so erstaunliche Weise abgeschlachtet wurden. Wir haben die Roten Khmer, auch Khmer Rouge, erlebt. Da sehen Sie, was mit Kambodscha und Pol Pot passiert ist. Wir unterrichten nicht mehr so viel Geschichte. Wir haben alles in Sozialkunde umgewandelt. Dr. Veneo hat so viele hilfreiche Dinge dazu zu sagen. Nun, wir versuchen nur, den Menschen beizubringen, wie die Welt sein sollte. Aber die Geschichte erzählt von unseren Fehlern, die wir gemacht haben, den Früchten der Vergangenheit und dem, was wir erreicht haben. Wissen Sie, wir stehen kurz davor, diese Broschüre über Deutschland in der Prophezeiung fertigzustellen, an der Herr Rod McNair so hart gearbeitet hat, und zwar mit Materialien, die Dr. Veneo geschrieben hat, und auch mit beiden Materialien zusammen. Es ist einfach eine faszinierende Broschüre, und es ist schrecklich, wenn man nachlesen muss, was das alte Assyrien tat und wie es die Menschen behandelte, um sicherzustellen, dass ihre Standpunkte ankamen. Und ich werde nicht beschreiben, was das alte Assyrien tun würde, weil wir hier Kinder haben. und ich möchte nicht, dass Sie an die Bilder denken, die die Worte in Ihrem Kopf entstehen lassen würden. Aber ich denke an das, was Aschurinabal in Assyrien getan hat. Und dann lese ich Jesus Christus, der sagt, dass es nie eine Zeit wie die kommende geben wird. Das ist das Endergebnis, mein Wille Gott, nicht dein Denken. Wie schlimm wird es? Matthäus 24, 22. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden, aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Also für diejenigen, die Gott berufen hat und mit denen er zu einem bestimmten Zweck zusammenarbeitet. Wenn wir beginnen, über den Tag des Herrn zu sprechen, ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass das, was Gott tut und wie extrem es auch klingen mag, in Erstaunen versetzt. Die Sache, wie kann es sein, warum muss er es so schlimm machen? Das liegt daran, dass dies das Ende ist, wenn er es nicht tun würde. Eine Welt in Asche, eine Welt, in der er nichts mehr gibt oder es nichts mehr gibt und in der die letzten Jahre der Menschheit, bevor sie zu Asche wurde, von nichts als Terror, Schrecken und Leid geprägt werden. Denn seine Heilung erscheint radikal, aber das sollte uns nur daran erinnern, wie schlimm die Krankheit ist. Es ist die Krankheit, die man bekommt, wenn man die Welt auf den Grundlagen nicht dein Wille Gott, sondern mein Wille geschehe aufbaut. Lassen Sie uns also weitermachen und uns mit den Prophezeiungen befassen, die diesen Tag betreffen. Und ich werde etwas früher als am Tag des Herrn beginnen, denn ich weiß, Herr Robertson und ich haben darüber gesprochen, wie kann man nicht über die sieben Siegel sprechen, bevor man zu den Posaunen kommt. Gehen wir also weiter und lesen Kapitel 6 der Offenbarung. Ich werde einiges davon kurz durchlesen. Gehen wir zur Offenbarung Kapitel 6, Vers 1 bis 8. Wir lesen hier jetzt, Johannes sieht in einer Version, nachdem die Geschichte der Kirchen erzählt wurde, wir haben die Kirchenepochen bis hin zu Laodicea, dem modernen Zeitalter, und jetzt kommen wir zu dem, was noch kommt. Und in Vers 1 heißt es folgendes: Ich sah als das Lamm. Oh ja, und ich wollte vorher hervorheben, dass dem Lamm eine Schriftrolle gegeben wurde, die mit sieben Siegeln versiegelt war. Ich dachte darüber nach, eine physische Nachbildung anzufertigen, aber meine Vorstellungskraft überstieg meiner tatsächlichen Bereitschaft, die Arbeit zu erledigen, also egal. Stellen Sie sich eine erstaunliche Schriftrolle vor, die schönste, die Sie je gesehen haben, mit sieben Siegeln, und Johannes weinte, weil niemand im Himmel oder auf Erde für würdig befunden wurde, diese zu öffnen, aber das Lamm ist und war würdig. Er ist unter uns allen würdig, also beginnt er damit, die Siegel zu öffnen, und jedes Siegel ist eine Offenbarung zukünftiger Dinge. Also Offenbarung 6, Vers 1 bis 8, Offenbarung 6, 1 bis 8. Und ich sah, dass das Lamm das erste der siebten Siegel auftat, und ich hörte eine der vier Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme: Komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus sieghaft und um zu siegen. Und als er das zweite Siegel auftat, hörte ich die zweite Gestalt sagen: Komm. Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot, und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen: Komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen: Ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Und als er das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name war der Tod oder das Grab, und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten. Also das sind 2 Milliarden Menschen mit Schwert und Hunger und Pest und durch den wilden Tieren auf Erden. Das sind die berühmten 4 Reiter der Apokalypse. Wir haben eine Reihe von Fernsehsendungen, die darüber sprechen, die 4 Reiter und andere. Wir hatten kürzlich eine Serie von Dr. Venier über jeden einzelnen Reiter. Aber was bedeuten sie? Es gibt eine interessante Parallele. Wir werden uns nicht die Zeit nehmen, darauf einzugehen. Aber achten Sie bitte selbst in Matthäus Kapitel 24, spricht Jesus Christus über zukünftige Dinge, und zwar der Reihe nach religiöse Täuschung. Er spricht über Krieg und Kriegsgerüchte. Er spricht über Hunger und Not. Und er spricht über Krankheit. Und wenn Sie diese Dinge tatsächlich in eine Reihe bringen, denken Sie daran, dass Jesus Christus derjenige ist, der das Buch der Offenbarung offenbart. Es ist die Offenbarung von Jesus Christus, um seinen Dienern zu zeigen, was in Kürze geschehen muss. Das passt. Sie haben religiöse Täuschung. Sie haben dies dargestellt auf einem weißen Pferd mit Krone und Bogen, nicht mit vielen Kronen wie Jesus, der ebenfalls auf einem weißen Pferd reitet, und nicht mit einem Schwert wie Jesus, sondern mit einem Bogen. Es ist ein gefälschtes Christentum. Es gibt Krieg, und das ist vielleicht das krasseste Pferd, und ist mit einem Schwert gekommen, um der Erde den Frieden zu nehmen. Und dann wird in der gleichen Reihenfolge von einer bevorherstehenden Hungersnot gesprochen, dann Pest. Man sieht die anderen beiden Pferde schwarz und fahles, aber da ist ein Unterschied. In Matthäus Kapitel 24 spricht er in einem Zusammenhang darüber, dass das Ende noch nicht gekommen ist, und er spricht von den noch weit entfernten Zeiten. Und denken Sie darüber nach, wann hat die Menschheit keinen religiösen Betrug erlebt? Wann hat die Menschheit keinen Krieg geführt? Eigentlich könnte man sagen, dass der erste Krieg zwischen Kain und Abel stattfand. Und Sie können denken, nun ja, das sind nur 2 Leute. Nun ja, der Prozentsatz der Bevölkerung war praktisch ein Weltkrieg, wissen Sie. Es sind viele Leute. Wann hat die Menschheit also keinen Krieg geführt? Wann hat die Menschheit keine Hungersnot mit Menschen in Not? Und schließlich, wann hatten wir keine Krankheiten? Die 4 Reiter repräsentieren etwas ganz anderes. Das ist nicht nur jemand, der ein Stück Erde hier und dort den Frieden nimmt. Das ist Frieden von der ganzen Erde genommen oder ganzen Welt genommen. Das ist nicht nur religiöse Täuschung. Wenn Sie sich das weiße Pferd ansehen, das ist eine Religion, die auf Eroberung aus ist. Dies sind Endzeitmanifestationen, alle 4 dieser Dinge, Endzeitversionen, die diese Dinge in einem Ausmaß tun, wie es die Menschheit noch nie zuvor gesehen hat, religiöse Täuschung in einem noch nie dagewesenen Ausmaß, Kriegsführung in einem noch nie dagewesenen Ausmaß, Hungersnot und Pest in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Wissen Sie, ich gebe Vorträge, und wenn ich über kommende Krankheiten spreche, sage ich, sehen Sie, wenn einige von Ihnen denken, dass es Covid schon war, liegen Sie falsch. Das war nur ein Warnschuss vor den Bug. In jeden Tagen werden die Menschen sagen, erinnern Sie sich an die guten alten Zeiten von Covid. Ich sage Ihnen, als ich dort an diesem Ventilator lag, dachte ich, ah, das ist das gute Leben. Wissen Sie, denn die kommenden Dinge werden die Vergangenheit beschämen. Die 4 Reiter stellen Endzeitversionen dieser Dinge dar, wie sie die Menschheit noch nie vorhergesehen hat. Dann haben wir das 5. Siegel, Offenbarung Kapitel 6, lesen wir dort. Jetzt Offenbarung Kapitel 6, Vers 9 bis 11, Offenbarung 6, 9 bis 11. Und als er das fünfte Siegel auftat, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand. Und später sehen wir, dass das weiße Gewand die gerechten Taten der Heiligen darstellt. Vers 11 weiter. Und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen mussten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Nun, das ist manchmal eine schwierige Bibelstelle. Wir haben darüber, glaube ich, vor ein paar Jahren in der Welt von Morgen in der Fernsehsendung Fragen und Antworten zur Bibel oder ihre Fragen, die Antworten der Bibel berichtet. Das ist der Name dieses Programms. Und das ist nicht so: Nun, weißt du, mein Sohn, eines Tages, wenn du stirbst, wirst du in den Himmel kommen und unter einem Altar leben. Also genau, das ist richtig, mein Sohn, genau wie ein Wurm, genau wie eine Made. Dies ist keine Vision davon, was tatsächlich mit den Menschen passiert, wenn sie sterben. Wenn sie symbolisch verstehen, werden wir nicht sehen und sagen: Da reitet der schwarze Reiter durch die Stadt, au weh. Nun ja, ich schätze, eine Hungersnot ist im Anmarsch. Dies sind Symbole, nicht wahr? Dies sind Symbole. Und wenn man sich die biblische Symbolik anschaut, ist es offensichtlich, dass wir, wenn wir in dieser Zeit lebten, was sich am Fuße des Altars befindet, es ist das Blut des Opfers. Was sich am Fuße des Altars im Tempel sammelt, ist das Blut der Opfer. Und wir wissen, dass das Blut der getöteten Gerechten zu Gott schreit, genau wie das Blut Abels damals, als Kain ihn tötete. Und Gott sagte: Das Blut deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Diesmal ist ein Martyrertum der Heiligen Schrift beschrieben von unseren Brüdern und Schwestern in Christus. Es ist nicht jeder. Offenbarung Kapitel 12 stellt einen Teil der Kirche dar, der an einem sicheren Ort geschützt ist. Und es stellt einen Teil der Kirche dar, der dort nicht geschützt ist. Das muss durch die Dinge gehen. Und das bedeutet übrigens nicht, dass wir uns vor dieser Zeit nicht um Drangsal und Schwierigkeit kümmern müssen. Es ist spät. Tatsächlich die gute Erwartung, dass die Dinge unglaublich schwierig werden. Aber sobald die große Trübsal beginnt, sehen wir, wie eine Trennung vorgenommen wird. Und Gott sagt, dass er einen Teil seiner Kirche für eine Zeit, mehrere Zeiten und eine halbe Zeit beschützt wird, also 3,5 Jahre. Und dann gibt es einen Teil, der nicht so ist, weil sie das durchmachen müssen. Sie können in Offenbarung Kapitel 3 über die Philadelphia Kirche lesen, von der wir uns bemühen, der Überrest zu sein, weil wir glauben, dass diese Ära vorbei ist, aber die Kirche bleibt bestehen. Wir streben danach, dieses Überbleibsel Philadelphias zu sein. Und in Offenbarung Kapitel 3 sagt Christus zu seiner Kirche Folgendes, Offenbarung 3,10 jetzt: Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will ich dich auch bewahren von der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über das ganze Weltkreis, den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Das ist einer von vielen Grundlagen dafür, dass das Werk wichtig ist. Die Arbeit ist wichtig. Jeder, der sagt, ich sehe keinen Platz in der Bibel, dem ich die Arbeit machen muss, ist gut beraten. Sie lesen nicht ihre Bibel, sonst hat Gott zugelassen, dass sie eine Benommenheit haben oder in eine Benommenheit verfallen. Sogar den Vers, der Herr Strain heute von Daniel vorgelesen hatte, beachten Sie, dass dort steht, sie werden für immer leuchten wie die Sterne. Wer? Daniel 12 heißt es, die viele zur Gerechtigkeit bekehren. Weil sie Teil dieses Werkes sind, tragen sie dazu bei, viele Menschen zur Gerechtigkeit zu führen. Diejenigen, denen ein Werk in der Welt egal ist, und die auf ihren spirituellen Nabel starren, sich einfach um sich selbst kümmern wollen, tragen nicht dazu bei, viele zu Gerechtigkeit zu bewegen. Das Werk ist sehr, sehr wichtig. Dann gibt es noch die Laodizeische Kirche, die im selben Kapitel beschrieben wird und stattdessen, wie ihnen gesagt wird, dass sie elend, jämmerlich, arm, blind und nackt sind. Jesus Christus sagt das nicht, weil er sie nicht liebt. Er sagt, weil er sie wirklich liebt und sie ihren Zustand nicht erkennen können. Er rät ihnen, bei ihm Augensalbe zu kaufen, damit er sie sich selbst sehen können. Er sagte ihnen, dass sie durchs Feuer gehen müssen, um getestet zu werden. Das ist Vers 17 von Kapitel 3 in Offenbarung. Vergessen Sie auch hier nicht, dass es sich diesmal um die schlimmste Zeit in der Geschichte der Menschheit handelt. Wir haben die Nationen, die von Israel abstammen und das alles durchmachen werden. Die Vereinigten Staaten, Großbritannien, die britischen Nachkommen waren Nationen. Es ist eine Zeit der Drangsal Jakobs. Also müssen wir wissen, wo Jakob auf der Welt ist. Und Jakob hatte nicht nur einen Sohn namens Judah. Es sind nicht nur die Juden, die 12 Söhne, nicht wahr? Und diejenigen, die seinen Namen in besonderer Weise tragen, nämlich Ephraim und Manasse, wenn sie nicht wissen, wie sie herausfinden könnten, wer Israel in der Welt ist, müssen sie sich USA und Großbritannien in der Prophezeiung lesen, diese Broschüre angucken. Wenn Sie das schon lange nicht mehr gelesen haben, empfehle ich Ihnen dringend, darüber nachzudenken und es zu lesen. Und hier ist nun die Trübsal im Gange, der Beginn dieses dreieinhalbjährigen Zeitraums, in dem sich alle Wirkungen der vier Reiter summieren und uns mitten in dieser Zeit absolute Schwierigkeit und Leiden führen. Bitte verstehen Sie, wenn wir darüber sprechen, wie schlimm es ist, wenn Gott eingreift. Wie schlimm es ist, ein jeder stirbt. Tun sie nicht, weil er es aufhält. Aber wenn er nicht aufhalten würde, würden klar alle sterben. Jeder, den du kennst, jeden Mensch, den du je geliebt hast, der noch lebt, jeder Hund, um den du dich jemals gekümmert hast. Jedes Lebewesen auf dem Planeten würde sterben. Es würde sterben, wenn Gott nicht eingreifen würde. So schlimm wird es tatsächlich, während die Menschheit sich bemüht, ihr Schlimmstes zu tun. Wie wir gleich sehen werden, bezeichnet Dr. Meredith diese Tage die Art von 2,5 Jahren, der 3,5 Jahre als den Tag des Menschen. Wir haben den Menschen gewissermaßen triumphierend, die Übel des Menschen triumphieren. Der Teufel hat die Macht zu helfen, wem er will, und es ist tatsächlich eine schreckliche Zeit. Und es ist seltsam, darüber nachzudenken, wie schlimm es sein kann und wird und das Gutes daraus gestehen könnte. Aber ich finde es interessant, wenn ich an Menschen denke, die viel gelitten haben. Ich denke an Jesus Christus und ich denke an Hiob. Hiob hat sehr viel gelitten. Wirklich, Hiob hat der Dinge durchgemacht, von denen ich kaum sagen kann, dass er hier vielleicht hier niemanden vielleicht gibt, der sich wirklich vorstellen kann, wie es wirklich war, Hiob zu sein und jedes einzelne seiner Kinder zu verlieren und alles, was sie besaßen, zu verlieren und ihre Gesundheit völlig zu verlieren. Und lass dir von deiner eigenen Frau sagen, dass du einfach Gott verfluchen und sterben sollst und es hinter dich bringen willst, weil sich dein Schöpfer offensichtlich gegen dich gewandt hat. Das ist eine erstaunliche und lesenswerte Geschichte und man sieht sein Leiden und seine Qual. Und dann liest du in Jakobus, ich werde hier nicht aus Zeitgründen weiterlesen, sondern in Jakobus Kapitel 5, wo Jakobus sagt, dass Gott zuließ, dass all diese Dinge über Hiob kamen, um das gnädige Ende zu erreichen, das er für Hiob im Sinn hatte. Sie denken, wie in aller Welt kann man das alles Barmherzigkeit nennen, aber wir müssen darauf vertrauen, dass Gott weiß, was er tut. Wir müssen darauf vertrauen, dass Gott weiß, wohin er uns führt und zu welchen weg. Wissen Sie, wir erwähnten vorher die Grundlage dieser Welt, dass der Mensch sagt, mein Wille, nicht deiner, o Herr. Das Fundament der kommenden Welt wird auf der Aussage Jesus Christus errichtet, dein Wille, nicht mein Wille. Aber das ist Teil dessen, was Gott in diesem Leben von Ihnen und mir wissen möchte. Weißt du wirklich, wenn du wirklich glücklich bist und das Leben deinen Weg geht und die Dinge bekommst, die du willst, ist es ziemlich einfach zu sagen, Mensch Gott, du bist ziemlich großartig, weißt du, was auch immer du willst, Gott, das ist es, was ich auch will. Aber Gott muss es von uns wissen, denn das kann jeder sagen. Wenn es schwierig wird, wenn wir Schmerzen haben, wenn ein Jahrzehnt vergeht und es scheint, als ob unser Gebet aus Gründen, die wir noch nicht verstehen können, immer noch unbeantwortet geblieben ist, das ist es, was Gott wissen möchte. Ob sie seinen Willen wählen werden, nicht ihren, denn das sind die Menschen, die er für eine neue Grundlage errichten möchte. Mit all diesem Leid und all diesem Tod und all diesem Gemetzel kommen wir also zu Offenbarung Kapitel 6, Vers 12 und wir kommen zum Anfang dessen, was dieser Tag genauer darstellt. Offenbarung 6, Vers 12, es heißt hier Folgendes, Offenbarung 6, Vers 12 bis Anfang von Vers 15. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seinen Feigen abwirft und er von starkem Wind bewegt wird und der Himmel wich sie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird und alle Berge und Inseln wurde wegbewegt von ihrem Ort und die Könige der Erde. Also das sind die Männer, die mit Stärke und Macht regiert haben und ihren Willen rechts und links in die Tat umgesetzt ließen. Auf ihren Befehl hin geschah der Tod und auf ihren Befehl hin wurde Gnade gewährt. Jetzt weiter, 15 bis 17, 15 bis 17. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen, also jeder und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns von der Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn er ist gekommen, der große Tag ihres Zorns und wer kann bestehen? Wissen Sie, diese Arbeit arbeitet sehr hart daran, Ihnen eine Hallmark-Kartenversion oder Grußkarten von Jesus Christus zu verkaufen. Es ist der Jesus Christus, der dafür sorgen möchte, dass Sie einen guten Job oder Arbeit haben und glücklich sind, dass Sie den Menschen finden, den Sie lieben und dass Sie schwere Zeiten überstehen und der da ist, um Ihre Hand zu halten. Und verstehen Sie mich nicht falsch, das ist großartig, es ist wunderbar. Er ist derjenige, nach dem wir uns eines Tages sehnen sollten, ihn zu heiraten, denn dafür sind wir hier, seine Braut zu sein. Aber er ist auch der Schöpfer und voller Kraft, Macht und Zorn. Gott ist zum Zorn fähig. Diese Welt hält das nicht einmal für nötig oder möglich. Wie könnte Gott Zorn haben? Sie verwenden Vorstellungen von Gottes Zorn als Beweis dafür, dass er nicht existiert und doch empfinden sie nicht manchmal innerlich Zorn, wenn sie von etwas völlig Ungerechtem hören? Ich habe im Podcast erwähnt, dass mich Verbrechen an Kindern oder manchmal auch an älteren Menschen am meisten beschäftigt, weil ich herausgefunden habe, weil es inzwischen so viele Beweise von schrecklichen Dingen gibt, die auf der ganzen Erde passiert. Wissen Sie, Verbrechen gegen die Hilflosen und es ist nicht nur so, dass ich es manchmal sehe oder höre und ich kann es noch nicht einfach loslassen, es sei denn, ich bete dafür, es ist, als müsste ich Gott bitten, es von mir zu entfernen. Jesus Christus ist zum Zorn fähig und wir ignorieren ihn sogar in unserem eigenen Leben auf unsere eigene Gefahr. Was dieses sechste Siegel darstellt, ist ein wundersamer Eingriff in die Welt, dass Gott selbst im Begriff ist, in die Welt einzutreten endlich. Es verkündigt oder ankündigt, dass der Tag des Herrn gekommen ist. Gott sagt genug, er kann es nicht länger ertragen. Herr Strain hat den Gedanken so treffend erwähnt, dass Jesus Christus sich sicherlich mehr darüber freut, dass wir ein Teil seiner Familie werden, sogar als wir es sind. Dass er und Gott seitdem darauf hingearbeitet haben, schon ganz vor langer, langer Zeit, seit dem Beginn der Welt. Schon vorher war es ihr Plan. Und können wir uns vorstellen, wie schwer es für Gott ist, jedes Missbrauch, jede Sünde, jedes Verbrechen zu sehen. Ich möchte die Worte dieser Verbrechen nicht aussprechen, denn auch hier möchte ich Ihnen nicht diese konkreten Bilder in den Sinn bringen, sondern an alles denken, was jemals auf der Erde passiert ist. Jede Erniedrigung, alles Schreckliche, jeder Horror da draußen auf der Welt wird gefeiert, jetzt monatelang, so scheint es, verspottet den Weg Gottes und verdreht das Leben anderer und Kinder, und wie sehr er es sich nicht nehmen lässt zu sagen, bitte, ich bin bereit, dies in Ordnung zu bringen, lass mich das beheben, damit es nie wieder passieren muss. Wie er und sein Vater sich danach sehnen, aber sie wirken auf eine bestimmte Art und Weise, wie man in der Heiligen Schrift sieht. Es gibt eine Zeit, in der sie darauf warten, dass die Sünde voll wird. Und die Offenbarung Kapitel 6, hier mit dem himmlischen Zeichen, die den Tag des Herrn ankündigen, ist diese Zeit endlich gekommen und Gott sagt, genug. Ich habe hier eine Parallele, behalten Sie Ihren Platz in der Offenbarung, wir werden darauf zurückkommen. Aber wenden wir uns Sacharja Kapitel 2 zu. Es gibt diese Aussage, die einfach immer meine Aufmerksamkeit erregt. Und wenn man die Einzelheiten liest, spricht man von einer Endzeitsituation. Jetzt Sacharja 2,17. Alles Fleisch sei stille vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht von seiner heiligen Stätte. Diese Vorstellung, dass die Menschheit tut, was sie tut und dass die Dinge hier und dort weitergehen und sich bewegen und dann als nächstes steht Gott von seinem Thron auf und ihnen wird klar, dass sie ruhig sein müssen. Denn für Gott bewegt zu werden, meint alles. Ich habe dir vorgeschlagen, du sollst deinen Platz in der Offenbarung behalten. Kehren wir zur Offenbarung zurück, aber gehen wir zu Kapitel 8. Offenbarung Kapitel 8, wir haben das siebte Siegel, beginnen in Vers 1, Offenbarung 8, Vers 1. Und als das Lamm das siebte Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Ich kann mir die Stille im Himmel für eine halbe Stunde einfach nicht vorstellen. Wenn Sie die früheren Kapitel tatsächlich gelesen haben, ist der Himmel sozusagen der geschäftigste Ort im Universum. Überall gibt es vielköpfige Kreaturen, die herumfliegen und dies und das loben. Und es ist echt viel los. Es ist wie ein sehr belebter Ort. Es ist das Zentrum aller Schöpfung. Und doch ist das, was passieren wird, für die gesamte Realität von so grundlegender Bedeutung, dass sogar der Himmel selbst eine halbe Stunde lang schweigt, weil der Ewige aus seiner heiligen Behausung sich bewegt wird, und der Tag des Herrn beginnen wird. Und so sehen wir jetzt im gleichen Kapitel, Offenbarung 8, Vers 2 bis 5, Vers 2 bis 5. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurde eine Posaune gegeben, oder sieben Posaunen gegeben, und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß, und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, das er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf den goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg den Gebeten der Heiligen von der Hand des Himmels der Engels hinauf vor Gott. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer oder dem Gericht vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. Und dies wird gerade zu Beginn der siebten Posaunen angekündigt. Brüder, jedes Mal, wenn Sie vor Gott beten, Gott bitte bringen diese Welt in Ordnung. Ich habe es satt, diese Menschen leiden zu sehen. Ich habe das Leiden satt. Ich habe es satt zu sehen, wie die Ungerechtigkeit siegt und der Gerechte verliert. Ich habe es satt, das Leiden zu sehen, bei den Menschen, weil die Menschen so pervers sind, dass sie nicht einmal wissen, dass sie leiden und wissen nicht, was sie den Generationen nach ihnen und nach ihnen antun. Wenn wir diese Welt sehen und auf unseren Knien vor Gott gehen und ihn fragen, wie es uns beigebracht wurde zu fragen, dein Reich komme. Diese Gebete sind gebunden und gehen vor Gott und er handelt und dies ist die Zeit, in der diese Handlung stattfindet. Wir werden auf die Offenbarung zurückkommen, aber wenden wir uns 3. Buch Mose, Kapitel 23 zu, um uns daran zu erinnern, warum wir heute über diese Dinge sprechen. Weißt du, der Trompeter muss schnell spielen oder schneller spielen. Ich habe mir nur 10 oder 15 Minuten für dies gegeben. 3. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 23 und bis 25. 3. Buch Mose 23, Vers 23 bis 25. Und der Herr, der Ewige, redete mit Mose und sprach: Sage zu den Israeliten, am ersten Tage des 7. Monats sollt ihr einen Ruhetag halten mit Posaunenblasen zum Gedächtnis, eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Arbeit tun und sollt dem Herrn Feueropfer darbringen. Deshalb halten wir diesen Tag. Es ist ein Denkmal des Posaunenblasens. Aber welche Posaunen? Wenn man an die Feiertage denkt, fällt die Posaunen besonders ins Auge. Einige sind eindeutig mit einer Festernte oder Ernteperiode verbunden. Das Passafest, sogar die Tage der ungesäuerten Brote sind irgendwie mit der Geschichte verbunden. Und dann haben wir dieses hier. Lassen Sie uns über das Denkmal des Trompetenblasens sprechen. Warum? Es wird in der Predigt so gut behandelt, weil es diesen Tag darstellt. Kehren wir noch einmal zur Offenbarung zurück. Wissen Sie, bevor wir das tun, möchte ich noch zwei andere Dinge vorlesen. Wir kehren zu Kapitel 8 der Offenbarung zurück. Aber ich würde gerne lesen, was Dr. Meredith hierüber geschrieben hat. Gottes Meisterplan für all dies und diese Zeit. In diesem Schreiben in die heiligen Tage Gottes Meisterplan schreibt Dr. Meredith Folgendes: Zum Glück wird Gottes Eingreifen die Menschheit davor bewahren, sich völlig zu zerstören, denn dann wird der Tag der Menschheit vorbei sein und der Tag des Herrn beginnen. Und doch wird er nicht mit Frieden und Freude für alle beginnen. Vielmehr muss der Allmächtige der rebellischen Menschheit den Frieden aufzwingen, indem er zunächst ihren hartnäckigen Willen bricht. Daher wird unser Schöpfer eingreifen, um seine Macht zu zeigen und eine einsinnige Zivilisation daran zu erinnern, dass er der ultimative Herrscher über Himmel und Erde ist. An einer anderen Stelle in derselben Broschüre sagt er: Natürlich werden die Posaunenplagen in Offenbarung 8 und 9 beschrieben, die nach der großen Trübsal kommen. Diese schrecklichen Plagen werden diese Erde buchstäblich wie nie zuvor erschüttern. In einer Zeit, in der das prophezeite Tier und der falsche Prophet gerade Millionen von Menschen mit schrecklichen technischen Kriegswaffen zerstören, greift der große Gott ein. Gott wird seine Macht zeigen und einer rebellischen Zivilisation daran zu erinnern, dass er der ultimative Herrscher über Himmel und Erde ist. Ich möchte dies erwähnen und ich weiß, dass Sie die Ausgabe von Die Welt von Morgen wahrscheinlich noch nicht haben, es sei denn, Sie sind eine Zeitreisende. Jemand ist Zeitreisender, bitte hebe deine Hand. Also das wäre faszinierend gewesen. Auf jeden Fall ist dies die Oktober-November-Ausgabe. Sie sollten es bald erhalten und es erhält einen Artikel von Herrn Richard Ames, den ich hervorheben möchte. Es ist die perfekte Lektüre für diese Jahreszeit mit dem Titel Der Tag des Herrn. Mit einem kostbar aussehenden Blutmond darauf, sieh dir dies an, wissen Sie, mein Dank gilt jedenfalls Herrn Robinson und dem Team, das so hart an diesem Magazin gearbeitet hat und unseren Redakteuren, von denen viele direkt im Publikum sitzen. Vielen Dank, Jungs. Und da ist Herr Ames, der einfach tut, was Herr Ames so gut tut, und er hat so ausführlich auf dieser Zeit den Tag des Herrn geht er ein. Tatsächlich möchte ich in der Mitte auch einen Zeitplan von 3,5 Jahren hervorheben, an dem Herr Robinson und Herr Ben Graham sehr hart gearbeitet haben. Vielen Dank, Herr Ben Graham, vielen Dank, Herr Robinson. Es sind 2 Tippfehler darin. Nein, ich werde Ihnen keinen Groschen geben, wenn Sie diese finden, aber bedauerlicherweise waren Sie im wahrsten Sinne des Wortes die letzten Dinge, die wir dort hineingetan haben. Und denken Sie mal, es gibt 2 Tippfehler. Einer ist sehr subtil. Ich wette, du wirst diesen nicht finden. Den anderen wirst du wahrscheinlich finden, wie auch immer. Sie haben hier großartige Arbeit geleistet. Also schauen Sie sich das bitte an. Wir planen es in Zukunft irgendwann in eine Art digitalen Produkt umzuwandeln. Aber erst, wenn ich die Tippfehler korrigiert habe. Ich hoffe also, dass Sie das Magazin einmal ansehen, durchlesen. Kehren wir nun zur Offenbarung Kapitel 8 zurück und lesen wir etwas über einige dieser Posaunen, die in diesem einjährigen Zeitraum der 3,5 Jahre namens Tag des Herrn geblasen werden. Offenbarung 8, Vers 7. Offenbarung 8, Vers 7. Und der erste Engel blies seine Posaune. Und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermengt und fiel auf die Erde. Wir könnten dies alles so schnell lesen und Sie auch, aber ich hoffe, dass Sie darüber nachdenken. Wie wäre es, wenn Sie draußen stünden und schon einmal mit einem Hagelsturm draußen gewesen wären? Ich habe, es ist nicht angenehm, es schlägt einem auf den Kopf und wenn man nicht aufpasst, aber stellen Sie sich den Hagel vor, den Gott geschickt hat, um die Menschen zu bestrafen. Und dann merkt man, es ist nicht nur Hagel, es ist Feuer, es ist Hagel und Feuer. Und dann merkt man, dass es Hagel, Feuer und Blut vom Himmel auf den Planeten Erde regnet. Und dann heißt es weiter in Vers 7, und der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Wissen Sie, ich sehe Bilder von Kalifornien und seinen gelegentlichen Waldbränden und stelle mir vor, dass die ganze Welt durch Kalifornien geht. Hatten wir schon einmal in dem Staat ein Feuer, das weit von Ihnen entfernt war, aber Sie haben es in der Luft gerochen? Ja, da habe ich schon einmal erlebt, all dieses. Es ist wie, was ist das? Was ist das für ein Geruch? Und man merkt, dass da unten dieses Feuer ist, das manchmal sogar in einem anderen Zustand sein kann, wenn das Feuer groß genug ist und man davon Wind bekommt. Aber stellen Sie sich vor, wie es auf der ganzen Erde sein wird, wenn Gott beschließt, dass plötzlich ein Drittel der Bäume verbrennt und ein Drittel Teil des Grases verbrennt. Jetzt weiter, Offenbarung Kapitel 8, Vers 8. Und der zweite Engel blies seine Posaune und es stürzte etwas wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer und ein Drittel Teil des Meeres wurde zu Blut. Also alles wird zu Blut, nicht unbedingt nur rot. Es scheint im wahrsten Sinne des Wortes Blut zu sein. Es ist einfach rot wie Blut. Ich habe Blut gelesen, ich neige dazu. Ich bin ein ziemlich einfacher Typ und wir haben vorhin darüber geredet, dass das vielleicht der Lieblingssong Lieblingslied einiger Kinder ist, wenn ihr jung seid, ein Drittel des Meeres ist zu Blut geworden. Wow, das ist das blutige Zeug. Nun, es ist, können Sie sich vorstellen, dass ein Drittel des Meeres tatsächlich aus Blut besteht. Und wir lesen hier weiter im gleichen Kapitel, Vers 9. und der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starben und der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Also wenn ein Drittel aller Lebewesen im Meer sterben und an die Oberfläche kommen, aufgebläht und verrottet, wäre dies kein schönes Ort, nicht wahr? Und nochmal Vers 9. Und der dritte Teil der Lebewesens oder die lebendigen Geschöpfe im Meer starb und der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Und zu dieser Zeit ist viel Handel im Gange. Es ist tatsächlich eine Zeit des großen Handels während dieser Trübsal. Jetzt auch Vers 10 und 11. Und der dritte Engel blies seine Posaune und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns war Wermut und der dritte Teil des Wassers wurde zu Wermut und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren. Wenn Sie jemals Warnmeldungen gehört haben, wie einen Kochhinweis, wissen Sie in Ihrer Gegend, weil etwas mit dem Wasser passiert ist und Sie sicher gehen wollen? Es wird nicht genügend Aufmerksamkeit geben hier. Woher weißt du das? Ist jedes dritte Glas potenziell giftig für Sie? Wie würde das Leben für Sie aussehen, wenn Sie die Ozeane nur aus Blut beständen? Überall tote Fische, es richtet Hagel und Feuer und Blut. Und Sie wissen nicht, ob Ihr nächstes Glas Wasser Sie umbringen würde. Weiter in Offenbarung 8, jetzt Vers 12. Und der vierte Engel blies seine Posaune und es wurde geschlagen, der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, sodass ihr drittes Teil verfinstert wurde und den dritten Teil des Tages, des Lichts nicht sehen und in der Nacht dergleichen. Was für ein höllisches Szenario das ist, wenn man die Menschheit nun sich selbst überlassen würde, würde all dies und noch Schlimmeres passieren und die Welt würde untergehen. Gott gibt der Menschheit einen Vorgeschmack darauf, was er oder sie mit der Welt gemacht hätten. An anderer Stelle in der Offenbarung sagt es, dass er nicht nur kommt, um die Menschen anzugreifen oder ein Eingreifen Gottes, sondern auch, um diejenigen zu vernichten, die die Erde zerstören. Und er gibt ihnen einen Vorgeschmack darauf, wissen Sie, was machen Sie mit Ihren Kindern. Manchmal müssen wir Strafen für sie erfinden, die künstliche Natur sind, aber sie sollen die realen Strafen für ihre Taten verhindern. Weißt du, es ist nicht unbedingt eine Sünde, auf die Straße zu gehen, aber wenn du ein Kind bist und nicht weißt, wie man in beide Richtungen schaut, kann dies tödlich sein. Und deshalb ist es vielleicht eine körperliche kleine Züchtigung. Ich weiß nicht, wie sie es mit ihren Kindern machen, aber ich weiß, was wir tun müssen, ist, dass sie wissen, geht nicht auf die Straße. Es ist bestimmt keine Zeit, in der man nicht sagt, weißt du was, ich lasse dich einmal mit einem Bus überfahren oder überfahren lassen und beim nächsten Mal wirst du es besser wissen, oder? Die Menschheit war auf dem Weg dahin. Wir lesen das in Matthäus 24 und so extrem wie alles auch dies scheinen mag, bedenken Sie, dass er einen Eindruck hinterlassen muss, der hoffentlich 1000 Jahre anhält. So schlimm das alles auch ist, heißt es hier in Vers 13, in der gleichen Offenbarung Kapitel 8, Vers 13. Und ich sah und ich hörte, wie ein Engel oder Adler mitten durch den Himmel flog und sagte mit großer Stimme, weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen, wegen der anderen Posaunen dieser Engel, die noch blasen sollen. Denken Sie daran, es sind nur 4 Posaunen zum Beispiel, oder du denkst, das war schlecht. Du willst nicht bei den 3 anderen Posaunen dabei sein, die noch kommen. Anstatt etwas über diese 3 Posaunen zu lesen, würde ich lieber auf dem Artikel von Herrn Ames in dieser speziellen Ausgabe etwas von lesen, weil er in der Zeitschrift über diese spricht, Posaune 5 und 6. Er sagt in dieser Schrift, die sie bald bekommen werden und selbst lesen können, sagt er Folgendes: Das erste Wehe, die fünfte Posaune, wird in Offenbarung 9 geschrieben, und als der fünfte Engel eine Posaune ertönen lässt und einen fünfmonatigen Feldzug ankündigt, die zweite Wehe, die Plage der sechsten Posaune, stellt einen heftigen militärischen Gegenangriff dar. Und dann lesen wir Folgendes hier, Offenbarung 9, 12 bis 14. Das erste Wehe ist vorüber, siehe, es kommen noch zwei Wehe danach. Und der sechste Engel blies seine Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte: Lass los die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Herr Ames fasst noch einmal zusammen: Dieser Schlüsselmoment in der Geschichte war eine Armee von 200 Millionen Soldaten. Ja, und jetzt verstehe ich manchmal nicht ganz, wie groß das ist. Bedenken Sie, dass die Vereinigten Staaten im Allgemeinen eine Bevölkerung von 300 Millionen hat. Die gesamte Vereinigten Staaten im Moment ist es etwas mehr als das, ungefähr 330 Millionen, irgendwo in der Nähe, aber 300 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten. Stellen Sie sich eine Armee vor, die aus 2/3 der Gesamtbevölkerung der Vereinigten Staaten besteht. Es ist die stärkste Armee, die die Welt je gesehen hat. Weiter schreibt Herr Ames: In diesem entscheidenden Moment der Geschichte wird eine Armee von 200 Millionen Soldaten über den Euphrat nach Westen vordringen und ein Drittel Teil der Erdbevölkerung vernichten. Als ob ein Drittel aller Menschen in diesem Raum jetzt tot wären, wirklich. Ob Atomwaffen oder chemische Kriegsführung, wir wissen es nicht, aber ein Drittel der Erdbevölkerung tot. Diese Phase der endzeitlichen Dritten Weltkrieg wird buchstäblich Milliarden von Menschen töten. Wie Jesus sagte, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, würde kein Mensch gerettet werden, wenn Gott nicht eingreifen würde. Das Leben auf Erden würde nicht mehr sein. Dann haben wir endlich die siebte Posaune, die wirklich großartig ist und in unserem ersten Predigt behandelt wurde. Deshalb werde ich nicht weiter darauf eingehen, aber ich möchte hier etwas sagen, wie kann ich auch nicht. Wissen Sie, wir haben bereits aus 1. Thessalonicher Kapitel 4 gelesen. Das ist eine schöne Passage, und Paulus sagt: Wisst ihr, ich möchte nicht, dass ihr Brüder in Ungewissheit über diejenigen seid, die schlafen. Und er spricht über unsere Verherrlichung und unsere Veränderung. Es ist unsere Hoffnung. Das ist die einzige Hoffnung, aber es ist nicht nur unsere Hoffnung. Wie Sie in Römer Kapitel 8 lesen, sehnt sich die gesamte Schöpfung danach. Nicht nur, sie möchten Teil der Familie sein. Es gibt Menschen da draußen, die gerade leiden und wissen nicht, dass ihre Verwandlung in einem Sohn oder Tochter Gottes in Herrlichkeit die Erlösung für alles ist und was sie sich mehr als sie sich jemals gewünscht haben. Hier auf Erden gibt es verschmutzte Gebiete, die zerstört werden. Das Lithium, das für die Herstellung für die Elektroautos aus dem Boden gegraben wird, ruiniert viele Orte, an denen Menschen leben können. Das alles schreit nach dir. Bitte tun Sie, was nötig ist. Seien Sie bitte dabei. Wir sehnen uns nach der Offenbarung der Söhne Gottes. Diese sieben Posaune verkündigt, dass Jesus Christus König ist, verkündet, dass alle diese Königreiche jetzt ihm gehören und dass wir zu diesem Zeitpunkt, wenn wir unsterblich sind, für immer ihm gehören werden. Und Herr Ames schreibt weiter in diesem Artikel: Während sich Christen über die Rückkehr ihres Erlösers, des prophezeiten Königs der Könige freuen, müssen wir uns dann erinnern, dass diese siebte Posaune auch die Ankündigung eines dritten Wehe ist. Denken Sie daran, es ist eine glückliche Zeit für uns, aber es ist immer noch eine traurige Zeit für den Rest der Erde. Auf diejenigen, die weiterhin gegen die Wiederkunft Christi kämpfen, wartet noch immer ein schreckliches Gericht, da die siebte Posaune auch die sieben letzten Plagen ankündigt, die in Offenbarung 16 geschrieben ist. Dazu gehören Plagen schmerzhafter Wunden für diejenigen, die die Macht des Tieres und sein Bild angebetet haben. Dazu gehören immer giftige Flüsse und Meere, sodass jedes Lebewesen in den Meeren stirbt. Das ist es, Offenbarung 16, Vers 3. Die Sonne wird noch heißer und wird zu extremen Hitzewellen führen, die diejenigen quälen, die ihre Sünden nicht bereuen. Herr O'Gwyn sagt in der Offenbarung, das Geheimnis enthüllt, dass dieses Ausgießen dieser letzten Dinge, dieser sieben Schalen des Zornes ziemlich schnell gehen, wie wir sehen, wenn wir die Natur der Plagen untersuchen. Wenn zum Beispiel die zweite oder dritte Plage länger als ein paar Tage andauern würde, würde alles Leben auf dem Planeten verschwinden. Und ich beschreibe die Zeit zwischen Posaunen und Sühne in einem Artikel, diesen Kirchenneuigkeiten aus dem Jahr 2018 mit dem Titel »Von Posaunen zu Sühne«. Es ist nicht der einfallsreichste Titel, aber es hat die Absicht, um über diese Dinge zu sprechen. Es ist leicht, diese Dinge als hart zu betrachten, Brüder, aber schauen wir uns noch einen weiteren Vers an, bevor wir zum Schluss kommen. Und wenn wir zum Schluss kommen, werde ich noch einen weiteren Vers haben, Offenbarung 6, Vers 10. Die Schalengerichte, die stattfinden, nachdem Christus sein Volk versammelt hat und sich darauf vorbereitet, Satan, dem Teufel, am Versöhnungstag auszuschalten. Während dieser Zeit heißt es Folgendes in Offenbarung 16,10. Offenbarung 16,10. Und der fünfte Engel goss aus seiner Schale auf dem Thron des Tieres und sein Rauch wurde verfinstert und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen. Hatten Sie jemals so starke Schmerzen, dass Sie auf der Zunge gekaut haben? Ich muss sagen, dass mein Blinddarm wirklich sehr, sehr wehgetan hat. Ich habe nicht auf meiner Zunge gekaut. Ich dachte nicht, oh, ich habe Schmerzen, ich werde anfangen, auf meiner Zunge zu kauen oder beißen, denn das ist so schlimm. Also sie leiden so sehr, dass sie so reagieren und doch, was sie wussten, dass die Strafen von Gott kommt, jedoch sagen sie, wie wir zuvor gelesen haben, verbirg uns vor dem Zorn des Lammes, wohl wissend, dass diese Strafe von Gott für ihre Sünden kommt. Und lesen wir Vers 11, Offenbarung 16, 11 jetzt. Und lästeten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und bekehrten sich nicht von ihrem Werk. So schlimm wird es. Wie sind die Menschen so weit gekommen wegen des Lebens, das sie auf den falschen Grundlagen geführt haben? Brüder, wir haben die Möglichkeit, das alles zu ändern, aber nur, wenn wir jetzt auf den richtigen Fundament aufbauen. Was ist das richtige Fundament? Diese richtige Grundlagen ist die Aussage Jesus Christus, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn ich Sie ermutigen würde, in diesen Tagen über irgendwas zwischen Posaune und Sühne nachzudenken, würde ich Sie ermutigen und ich ermutige mich selbst, über die Aspekte unseres Lebens nachzudenken. Was wählen wir als Unterhaltungsquellen? Wie vertiefen wir uns in unseren Kommentaren und unseren Nachrichten? Wo richten wir uns mental im Hinblick darauf aus, was in der Welt vor sich geht? Auf welche Weise werden unser Denken und unsere Gedanken, die wir haben, von politischen Experten oder Menschen auf YouTube, auf den YouTube-Kanälen wiedergespiegelt, die nicht einmal Gottes Geist haben? Ich würde uns allen bitten, uns selbst zu prüfen und uns selbst zu fragen und Gott zu fragen, denn wir brauchen ihn, der uns hilft, uns selbst zu sehen. Ist dieser Aspekt von uns, der damit in Resonanz steht, wirklich etwas, das auf der Grundlage von Jesus Christus aufgebaut ist, nicht mein Wille, sondern dein, o Gott? Oder ist es auf etwas anderem aufgebaut? Weil uns Jesus Christus versprochen hat, dass jede Pflanze, die sein Vater nicht gepflanzt hat, ausgerottet wird. Aber wenn wir diese Dinge jetzt beseitigen können, und wir alle haben sie, denn jeder Einzelne hat diese, und manchmal sind sie tief und ihre Wurzeln reichen viel weiter, als wir zugeben wollen, aber wenn wir Jesus Christus jetzt erlauben, in uns zu wirken und diese Pflanzen auszureißen, dann haben wir eine Chance. Es gibt tatsächlich eine Passage, ich habe jetzt viel zu viel Zeit verbraucht, um sie tatsächlich aufzuschlagen, aber sie steht im Buch Jesaja und handelt sich von der Asche. In Jesaja 61 geht es um die Asche, die die Menschheit aus der Welt gemacht hat, wie Gott verspricht, aber ich komme, um dir Schönheit oder Schmuck für Asche zu geben. Brüder, wir haben alle eine Chance, wenn wir uns selbst prüfen, wenn wir unsere Fundamente prüfen und sicherstellen, dass wir auf dem richtigen Fundament aufbauen, um mit Gott teilzuhaben und teilzunehmen und dieser Welt Schönheit für die Asche zu geben, die sie seit 6000 Jahren anhäuft.